SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der mit dem Schreiben sein Leben verbringt und der mit dem Schreiben auch sein Geld verdient. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen, Harald Martenstein.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Herr Martenstein, wie ist es mal wieder in Stuttgart zu sein?
Ist es schön. Ja, ja? Ich habe 7 Jahre in Stuttgart gelebt, in den 80s. So von, lass mich überlegen, von 81 bis 88 ist das gewesen. Und
Sie waren damals bei der Stuttgarter Zeitung?
Ja, ich war bei der Stuttgarter Zeitung, da habe ich volontiert, also das journalistische Handwerk gelernt. Und wohnen durfte ich am Feuersee im Stuttgarter Westen, illustriert, dass die Wohnungssituation in Stuttgart damals deutlich entspannter war.
Damals wie heute nicht die allerschlechteste Wohnlage. Jetzt also Berlin, wobei jetzt also ist falsch formuliert, seit mehr als 30 Jahren leben Sie in Berlin, wo da?
Ich habe in Kreuzberg lange gelebt. Jahrzehnte, kann man sagen. Und zwischendrin mal in Charlottenburg, jetzt wieder in Charlottenburg. Kreuzberg und Charlottenburg sind so meine beiden Berliner Bezirke, sehr unterschiedlich. Ja.
Und Ihre beiden Kolumnen, die Sie wöchentlich fabrizieren, die eine für den Tagesspiegel, die andere fürs Zeitmagazin, das läuft weiter, wobei ich fast vermute, dass diese Woche für Sie deshalb wunderbar war, weil so viel Stoff, personell, thematisch hat man ja selten.
Ja, da ist es schwierig, sich zu entscheiden. Macht man was über den armen Herrn Laschet, der jetzt diesen schweren Gang geht, oder macht man was über die Annalena Baerbock-Verehrung in den Medien? Ja. Ich habe es zum ersten Mal, wenn ich mir diesen kleinen Schlenker erlauben darf, zum ersten Mal erlebt, dass nach einem Interview Journalisten der Interviewten applaudierten. Das ist also eine
ganz
Das war bei ProSieben. Nein, nichts gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man das beim SWR machen dürfte.
Ich glaube
Gott
auch nicht.
Gott sei Dank, da bin ich ganz auf Seiten des SWR in dieser Frage. Also Journalisten, die nach einem Interview applaudieren, sind im eigentlichen Wort sind keine Journalisten.
Für welches Thema und für welche Person haben Sie sich dann kolumnentechnisch entschieden?
Ich habe mich noch, die nächste Kolumne muss ich am Samstag abliefern. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Vielleicht mache ich was über die Corona-Regeln, die ich nicht so recht nachvollziehen, nicht so recht begreifen kann, und über die Inzidenz von 165, ab der die Schulen jetzt geschlossen werden sollen. Wir haben noch einen kleinen Sohn, ein Schulkind, und insofern bin ich für solche Fragen immer zu haben.
Aber fällt einem coronatechnisch auch unter satirischen Gesichtspunkten irgendwas Neues noch ein?
Ja, da stellen Sie eine berechtigte Frage. Es ist schwierig, was zu machen, weil natürlich auch, ich schreibe gerne komische Texte, wenn es sich irgendwie anbietet. Und Corona ist natürlich, weil viele Menschen daran sterben, nicht unbedingt Humor geeignet, wobei ich schon die Ansicht vertrete, dass es keine Themen gibt, die grundsätzlich tabu sind für Humor. Mein Lieblingsbeispiel ist die Filmkomödie Das Leben ist schön von Roberto Benigni, hat einen Oscar gekriegt. Ja. Das ist eine Filmkomödie, die in einem Konzentrationslager spielt. Man schaudert bei dem Gedanken, aber es ist ein sehr, sehr guter Film.
In einem tiefschwarzen Ambiente.
Ja. Also es ist schon möglich, was Komisches über Corona zu machen. Es gibt ja auch Beispiele dafür, aber es ist schwierig.
Wut, das ist der Titel des aktuellen Buchs von Harald Martenstein, erzählt die Geschichte einer Kindheit mit einer schwierigen, mit einer gewalttätigen Mutter und versucht dann, dieses alles auch aus der Sicht des Erwachsenen zu erklären und zu verstehen. Habe ich es Harald Martenstein halbwegs korrekt zusammengefasst?
Ja. Nicht halbwegs, sondern vollständig korrekt.
Okay, wie es sich anhört, war es eine sehr, sehr schwierige Geburt.
Ja, es hat Mühe gemacht, seelische Mühe, das Buch zu schreiben. Es hat viel mit mir zu tun. Ich betone immer, dass es sich um einen Roman handelt. Ich nehme mir also Freiheiten, ich lasse weg, ich erfinde dazu, ich arrangiere um. Aber im Kern habe ich das geschrieben, was vielleicht nur ich schreiben kann, weil es eine Geschichte ist, die mit mir zu tun hat.
Also ein autobiografischer Hintergrund, wie mühsam und wie schmerzhaft war es, so in den eigenen Keller runterzusteigen?
Ja, es war schmerzhaft, weil es sich um Erinnerungen handelt, denen man nicht ein zweites Mal begegnen möchte. Das Thema Gewalt gegen Kinder, Kindesmisshandlung, also nicht sexueller Art, sondern Gewalt
pur. Schläge.
Schläge und Demütigungen auch und so etwas. Das ist ein Thema, das jetzt in der Corona-Krise vielleicht noch ein bisschen relevanter geworden ist, als es eh schon war. Mhm. Und mein Versuch war es, wirklich aus der Perspektive des Kindes zu beschreiben, also mich zurückzuverwandeln in das Kind, das ich war. Was empfindet man da? Mhm. Und das Wichtigste, und das, was man sich am stärksten klar machen muss, ist, man wird misshandelt von einer Person, die man liebt und von der man geliebt werden möchte. Und es handelt sich dabei um eine Liebe, der man nicht entrinnen kann. Wenn ein Partner oder eine Partnerin einen misshandelt, ja, kann man weggehen. Für ein 3-4-jähriges Kind ist das keine Option.
Und dann kommt noch dazu, dass ein Kind sich möglicherweise an diesen Schlägen und an diesen Demütigungen selbst die Schuld gibt.
Ja. Ja, das kommt dazu. Das Kind stellt sich immer die Frage, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Diese Person, die ich vergöttere, von der ich geliebt werden möchte, warum tut die das? Das kann eigentlich nur mit mir zusammenhängen. Es kommen dann aber auch, das darüber schreibe ich auch, es kommen dann irgendwann ab einem gewissen Alter dann so Hass- und Rachefantasien auf. Ja. Das Kind ist ja immer hin und her gerissen von diesem Liebeswunsch und von dem Wunsch, ja, hassen zu können, sich distanzieren zu können. Und wissen Sie, ich wollte nicht es nicht bei dieser Sache belassen. Ich wollte nicht irgendwas Abrechnendes oder Verurteilendes schreiben. Das Buch handelt ja mindestens ebenso sehr von der Mutterfigur und davon, wie sie geworden ist, die sie dann am Ende war.
Eine hochspannende Biografie. Also spielen natürlich auch wieder autobiografische Momente mit rein. Wir gucken uns diese Frau, wenn Sie einverstanden sind, nach 11:30 ein bisschen genauer an. Eins noch, was die Distanz angeht. Können Sie das zeitlich in etwa festmachen, wann es Ihnen gelungen ist, zu dieser Mutter dann die notwendige Distanz zu kriegen, um weiterleben zu können?
Als sie alt wurde. Mhm. Als sie schwach wurde.
Spät.
Als das Kräfteverhältnis sich endgültig umgedreht hatte.
So spät dann?
Ja, ich glaube schon.
Ihr neues Buch Wut erzählt zum einen die Geschichte Ihrer Mutter oder mit autobiografischen Anteilen versehenen fiktiven Gestalt Ihrer Mutter. Plus ist es irgendwo auch ein Sittengemälde der alten Bundesrepublik.
Ja.
Ihre Mutter war sehr jung in einem Bordell unterwegs, das die Tante betrieben hat, beispielsweise?
Ja, es war eine Nachtbar. Nicht direkt ein Bordell, aber so etwas Ähnliches. Also die Tante hat einfach sehr teuer Getränke verkauft und dafür den Raum geschaffen, wo sich die beiden Geschäftsparteien eben dann treffen konnten und das aushandeln konnten, so wie es halt legal gewesen ist. Ja. Und diese Lebensgeschichte der Mutterfigur ist schrecklich, also auf ihre Art. Es ist ein Kriegskind, das eben in den geschilderten sehr, sehr schwierigen Bedingungen aufwächst, das auch missbraucht wird, das in einem Kinderheim sitzt während der NS-Zeit mit den Zuständen, die dort eben herrschten. Und natürlich geht es auch um die Frage Bedingungen von Schuld. Ja, so etwas entschuldigt ja nichts, aber es macht verständlich, wie es dazu kommen konnte. Und
man muss, wenn ich das ganz kurz vielleicht zur Erklärung sagen darf, also diese Mutter ausgestattet mit vielen Talenten und einer hohen Intelligenz gerät an die falschen Männer, wird schwanger, bekommt dieses Kind
und gibt diesem Kind
die Schuld dafür, dass das Leben ab sofort eintönig und langweilig verlaufen
wird. So ist es. Ja, sie für das Scheitern ihres Lebens, so kommt es ihr vor, macht sie ihr Kind verantwortlich. Dieses Kind, das auch nur höchstens ansatzweise begreifen kann, was ihm da zum Vorwurf gemacht wird. Das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, dieser Vorwurf. Ja, es ist ja richtig, dass sie es leichter gehabt hätte ohne Kind. Nur
Nur was kann das Kind dafür?
Was kann das Kind gar dafür? Nichts. Ja, das ist die große Frage. Und irgendwo in dem Roman steht der Satz, weil es ist ja auch ein Buch über Verzeihen, über die Möglichkeit, über die Frage, kann man sowas verzeihen als Erwachsener? Und der Satz, den ich gern zitieren würde, heißt, das Kind in mir kann ihr nicht verzeihen. Der Erwachsene kann es.
Jetzt frage ich Sie nochmal, jetzt gehen wir wieder ins Autobiografische rein. Diese Mutter ist dann im Laufe der Jahre alt geworden. Es hat eine große Distanz gegeben zu dieser Mutter von Ihnen aus. Haben Sie jemals mit ihr über das, was Ihnen als Kind widerfahren ist, reden können?
Ich habe ein paar Anläufe gemacht, aber die sind alle gescheitert. Und mit der Gefahr, dass es auch wieder irgendwie eskalieren könnte zwischen uns. Ja. Ich glaube, dass meine Mutter, wenn sie dazu in der Lage wäre, dass, also wenn ich ihr dieses Buch zu lesen geben könnte, dann würde sie sagen, das stimmt doch alles nicht. Das hast du alles erfunden.
Sie haben es im Konjunktiv deshalb formuliert, weil die Mutter zwar noch lebt, aber dement ist.
Ja, und das ist alles Unsinn. Ja. Und ich glaube, ich habe ja mit ein paar Leuten gesprochen, die ähnliche Lebenserfahrungen gemacht haben. Und interessanterweise meistens Frauen, ja, die von ihren Müttern geschlagen wurden. Ja. Meistens Frauen. Und die haben alle diese, fast alle diese Erfahrung gemacht, dass man darüber nicht wirklich reden kann. Ja. Denn das einzugestehen, dem erwachsen gewordenen Kind gegenüber, dass diese, über diese Hürde gehen die wenigsten.
Eine bemerkenswerte Erfahrung deckt sich auch mit den Mails, die wir gerade bekommen, auch von Betroffenen, auch wie Sie gerade gesagt haben, von Frauen, die ein Stück weit ihre eigene Lebensgeschichte diesbezüglich erzählen. Eine Hörerin schreibt, auch sie hätte in ihrer Kindheit vor allem psychische Gewalt erfahren und hätte daraufhin enorme Probleme bekommen, sowas wie ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen, und sie fragt, wie es Ihnen gelungen ist, Selbstbewusstsein zu entwickeln bei Ihrer Kindheitsgeschichte.
Also ich kann gar nicht beurteilen, ob mein Selbstwertgefühl wirklich so wahnsinnig stabil ist. Aber ich kann sagen, was Kindheitserfahrungen dieser Art auslösen können. Es ist schon so, dass wenn man mit dem Gefühl der Wertlosigkeit aus einer Kindheit herausgeht, man einen ganz starken inneren Antrieb hat, den Wert zu beweisen, dass man doch was taugt, dass man doch irgendwas kann. Also ich bin, glaube ich, schon Zeit meines Lebens sehr ehrgeizig gewesen und wollte gut sein in dem, was ich mache. Ja. Ich habe mich wirklich in diesen Job mit aller Kraft reingeworfen. Es ging da nicht darum, den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern es ging darum zu zeigen, dass ich wer bin und dass ich was kann. Und da habe ich wirklich wahrscheinlich härter gearbeitet als andere. Ich glaube nicht, dass ich so wahnsinnig talentiert bin oder war, aber ich möchte es halt unbedingt, allen zeigen, dass ich was drauf habe. Und das ist eine Folge, die sicher zu großen Teilen eine Folge dieser Kindheit. Und als ich erwachsen war, sagte meine Mutter manchmal zu mir, ja, du verdankst doch alles mir. Da dachte ich, naja, es ist schon irgendwo was dran.
Wobei, ich stelle es mir sehr schwierig vor, mit solchen Traumata ins Erwachsenenleben zu gehen und vermutlich auch nicht den richtigen Punkt zu finden, wo man abschließen kann. Also ich kenne auch Leute, die, bis sie sehr alt geworden sind, Kindheitstraumata mit sich rumtragen, und erst als die Beteiligten, also die Eltern oder wer auch immer dazugehört, nicht mehr gelebt haben, erst dann ist es gelungen, abzuschließen.
Ja, also man stirbt mit dem Kind zusammen, das man mal war. Ja, solange man noch am Leben ist, ist auch diese Stimme und sind auch diese Traumata so in einem. Aber eines würde ich gerne noch sagen, Gewalterfahrung, Missbrauchserfahrung, Demütigungserfahrung, es sind das eine, aber das andere ist, wie, unter welchen Umständen. In dem Buch steht der Satz, ich wäre gerne auf die altmodische preußische Art geschlagen worden, mit einem glasklaren Motiv. Das Besondere an der Situation, die ich beschreibe, ist, dass es das Motiv für das Kind völlig undurchschaubar ist. Es kommt aus heiterem Himmel. Die Mutter kann zärtlich sein, ganz liebevoll sein, und eine Minute später schlägt sie zu, aus einer Stimmung heraus. Und das ist schon etwas ganz Spezielles, was natürlich bei denen, die es erfahren haben, so lebenslanges Misstrauen bewirkt.
Das ist ja für ein Kind nicht zu verstehen und deshalb auch kaum auszuhalten?
Ja, es ist, du weißt, dass du dich auf dein Gegenüber, dass du von deinem Gegenüber jederzeit das Schlimmste zu erwarten hast. Das ist das, was man beigebracht bekommt und das, was sich so festsetzt in so einem Menschen. Ja. Und letzten Endes kannst du dich nur auf dich verlassen. Das ist die Lehre, die du ins Erwachsensein mitnimmst.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Harald Martenstein, der zwei wöchentliche Kolumnen hat, eine für den Berliner Tagesspiegel und eine fürs Zeitmagazin, die Zeitmagazin-Kolumne schon sehr, sehr lange?
Seit 2002, also sind bald 20 Jahre. Aha. Die wird auch im Radio gesendet, leider nicht im SWR, sondern im NDR und im RBB. Aha. Also da kommt sie, also mehr oder weniger. Manchmal ändere ich es ein bisschen, damit es radiotauglich wird.
Wann haben Sie Ihren letzten Shitstorm erlebt?
Das kann ich Ihnen spontan gar nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, wann und zu welchem Thema ich meinen ersten Shitstorm erlebt habe. Vielleicht, weil ich ein guter Verdränger bin.
Ja. Würde ja zu Ihrer Kindheitsgeschichte auch passen.
Ja. Nee, es ist halt so ein neueres Phänomen und ein Machtfaktor, auf den viele Kollegen verängstigt reagieren. Ich bin auch, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich bin auch erschrocken gewesen, jedenfalls, als das zum ersten Mal passierte. Aber wenn Sie meine Meinung dazu hören wollen, ich finde, man sollte nicht so viel drauf geben. Denn ein Shitstorm, also so eine kollektive Empörungswelle im Internet, das kann von einer wirklich überschaubaren Zahl von Menschen ausgelöst werden. Man denkt, ganz Deutschland kocht vor Wut. In Wirklichkeit kochen aber nur 800 Leute vor Wut. Ja. Das muss man sich klar machen bei dieser Geschichte.
Aber irgendwas macht es dann mit einem vermutlich doch, wenn man über sich liest, man sei ein alter, weißer Mann von vorgestern, politisch inkorrekt, ich weiß gar nicht, wer diese Formulierung gebraucht hat, ein Mario Barth für Zeitleser.
Also das meiste stimmt ja. Also alt, weiß, männlich, ich kann das unmöglich dementieren, tut mir leid. Mario Barth für Zeit, da muss ich darauf hinweisen, dass das Honorarlevel der Zeit von den Honoraren von Mario Barth traurigerweise sehr weit entfernt ist. Also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich in dieser Hinsicht in der Mario Barth-Liga spielen dürfte. Ist leider nicht der Fall. Also gerade in diesem Mario Barth-Vorwurf, da lässt sich ja so eine Verachtung der einfachen Leute herauslesen. Was? Also diese schlichten Gemüter. Ich gebe zu, dass ich auch manchmal ganz gerne ein schlichtes Gemüt bin und nicht so auf der elitären Schiene lege.
Wie hat Ihnen Harald Martenstein denn die Formulierung gefallen, er sei, also Sie, Franz Josef Wagner für Bildungsbürger?
Auch eine interessante Sache. Also Franz Josef Wagner, Kolumnist der Bild-Zeitung, der immer sehr also auf die Tränendrüse drückt und unglaublich emotional schreibt, da denke ich manchmal, der Mann entblößt sich selbst, sollte der neue Mann nicht sensibel sein und zu seinen Gefühlen stehen? Also Franz Josef Wagner, lesen Sie es, der steht zu seinen Gefühlen. Also das sind solche Geschichten da. Also da lache ich tatsächlich drüber. Es ist ja auch so eine Art Respektsbezeugung.
Dass man wahrgenommen wird.
Ja, also eine bestimmte Art von Kritik, von Schmähkritik, hat ja wirklich was mit Respekt zu tun. Ja? Und es gibt ja so viele Menschen, schreibende Menschen, künstlerisch tätige Menschen, bei denen niemand das Bedürfnis verspürt, die zu beschimpfen oder die als irgendwas anzugreifen, würde ich denken, was mache ich denn falsch, dass sich keiner über mich ärgert, habe ich denn überhaupt kein Profil?
Also wenn man sich Ihre Kolumnen und vor allem die daraufhin stattgefundenen Reaktionen anguckt, dann muss man zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, Martenstein hat Profil. Nochmal ein kleiner Nachklapp zu dem, was wir in der ersten Stunde besprochen haben. Also wir haben wirklich jetzt sehr, sehr viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen, die ähnliche Kindheitserfahrungen geschildert haben wie Sie und auch ähnlich geschildert haben, wie mühsam und wie schwierig es war, sowas wie Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ich vermute mal, im Zusammenhang mit dem Erscheinen Ihres Buchs haben Sie ja auch mit Menschen zu tun gehabt oder Menschen erlebt, die Ihnen geschrieben haben, Mails geschrieben haben, ja, die Ähnliches geschildert haben?
Ja, ich habe auch Feedback von Bekannten, alten Freunden, alten Freundinnen bekommen, von denen ich nicht wusste, nicht ahnte, dass ihre Kindheit ähnlich verlaufen ist, ja, wie meine. Es ist also ein verbreitetes Phänomen, jedenfalls bei Menschen meiner Generation, ich bin Jahrgang 53, auch bei Menschen, die um einiges jünger sind. Ich weiß nicht, wie es heute hinter den verschlossenen Türen in den, ja, in den Vierteln zugeht, in Corona-Zeiten zugeht, in Vierteln, in denen die Leute gezwungen sind, in kleinen Wohnungen zu leben, weil sie nicht so viel Geld haben und wo man aufeinander sitzt.
Also es gibt wenn ich das kurz einfügen darf, Kinderpsychologen, die sagen, also das ist ein Thema, das eigentlich aktuell unterbelichtet ist in diesen eingesperrten Familien, Gewalt gegen Kinder.
Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, was da passiert ist. Also ich habe auch Befürchtungen. Das ist ja etwas, was man schlecht recherchieren kann. Ja, wie will man einen Reporter in diese Wohnung hineinschicken? Das geht nicht.
Und es ist natürlich insofern ein Tabu, als jeder, der davon betroffen ist, jeder Junge, jedes Mädchen, die ganz eigene Art und Weise entwickeln muss, damit umzugehen. Und vieles funktioniert ja wahrscheinlich, da werden Sie sich gut dran erinnern, auch mit Verdrängung und nicht drüber reden, oder?
Ja, wobei in dem Roman ist es ja so, dass die Mutter ein sicheres Gespür dafür hat, wie weit sie gehen kann, ohne dass es auffällig wird. Also dass es... Das ist auch damals so gewesen. Man muss schon aufpassen, dass da keine Spuren sind. Man muss schon aufpassen, dass in der Schule niemand merkt, da stimmt was nicht. Also an Wunden oder so etwas. Das wissen die Täter doch in der Regel schon, ja, dass sie aufpassen müssen.
Und es gibt natürlich auch ein Umfeld, ob das in der Schule ist oder ob es die Nachbarschaft ist, wo einmal zu oft nicht hingeguckt wurde.
Ja.
Hatten Sie eigentlich als Kind dieses Gefühl völliger Hilflosigkeit deshalb, weil niemand, also Sie vor der eigenen Mutter geschützt hat?
Ich weiß nicht, wie das hätte funktionieren sollen. Ich weiß nicht, wie man ein Kind da schützen kann, wenn nach außen wenig auffällt. Gut, es wird herumgebrüllt, es gibt Lärm aus der Wohnung und so etwas. Aber
es gibt Schläge,
ja,
die Spuren hinterlassen.
Ja, aber also ich habe als Kind eigentlich, ich hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu meinen Großeltern, bei denen ich auch dann zum Teil aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist auch etwas gewesen, was für mich als Mensch sehr, sehr wichtig war. Denn der Liebe meiner Großeltern konnte ich mir immer sicher sein. Ja. Und die waren auch so eine Art Fluchtpunkt. Und ich glaube, das kann man vielleicht den Hörerinnen und Hörern sagen, die jetzt sich äußern. Vielleicht fällt einem ja dann doch so ein Mensch ein aus der Kindheit. Es kann ja auch ein Onkel, eine Tante oder ein Freund oder ein Lehrer oder so gewesen sein, der so eine Art Fluchtburg gewesen ist, ja. Und ich hatte sowas in dieser Art. Ja.
Hat auch nicht jeder.
Insofern habe ich Glück gehabt.
Ja. Jeder von uns hat, wenn er so aufs eigene Leben ein Stück weit zurückguckt, die ein oder andere Geschichte, wo er denkt, möglicherweise hätte man auch anders lösen können. Also reden wir mit Harald Martenstein über seine Zeit bei der DKP.
Ja, ich muss es zugeben, ich war mal in der DKP, ich bin, glaube ich, mit 16 eingetreten, auch in die SDAJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, was die Jugendorganisation war,
ja.
Und wie lange ich da genau drin geblieben bin, kann ich gar nicht sagen, so 3-4 Jahre, naja, können auch 5 gewesen sein, jedenfalls so eine gewisse Weile,
ja. Haben Sie denn eine Resterinnerung daran, was Sie damals an dieser eher mausgrauen DKP fasziniert hat?
Naja, nach der Lehre des Marxismus-Leninismus ist es die Arbeiterklasse, die das Sagen haben sollte. Und die DKP ist eine Arbeiterpartei gewesen. Es gab, und meine Großeltern, bei denen ich zum Teil aufgewachsen bin, mein Opa war wirklich ein Proletarier reinsten Wassers und der war auch in der vor 33 da im kommunistischen Jugendverband gewesen und ich dachte, ja, dann gehe ich doch zu den echten Arbeitern und nicht zu irgendwelchen Arbeiterimitatoren. Mhm. Und es gab auch noch so richtige Widerstandskämpfer damals aus der Nazizeit in der DKP, ehrfurchtgebietende Gestalten. Und da bin ich hingegangen. Ja. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass das total langweilig gewesen ist dort und dass auch der Sexappeal dieser Partei außergewöhnlich gering war, ja, da ist wahrscheinlich die CDU noch irgendwie die, sagen wir mal, attraktivere Partei gewesen. Aber naja, da war ich dann halt gewesen.
Hatten Sie denn dann zu Hause in Ihrem Zimmer auch Poster von Erich Honecker und Willi Stoff an der Wand hängen?
Ich glaube, ich hatte mal Angela Davis da hängen, was eine schwarze Professorin, Bürgerrechtlerin war, die mit aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen in den Knast gesperrt wurde in den USA. Und das war eine unglaubliche Ikone. Sie ist auch heute noch auf der Piste und ist irgendwie vor ein paar Jahren mal in Deutschland gewesen. Und die war halt sehr, sehr schön und viel schöner als Erich Honecker. Und ich hoffe, ich verletze jetzt niemanden damit. Aber das war schon, empfanden wir damals so. Und übrigens ist ungefähr gleichzeitig mit mir Dieter Bohlen auch in der DKP gewesen. Dieter Bohlen war in der DKP.
Da sind Sie sicher?
Da bin ich sicher. Ich meine, bei Martin Walser wird es immer gesagt, er sei in der DKP gewesen, war er aber wahrscheinlich gar nicht.
Hannes Wader war in der DKP?
Ja, aber und Dieter Bohlen, also ich möchte darum bitten, deshalb, dass Kritikerinnen und Kritiker mich nicht mehr den Mario Barth der Zeit nennen, sondern den Dieter Bohlen der Zeit. Das hat viel mehr Realitätsbezug.
Ja. Blicken Sie da heute mit dieser wirklich heiteren Gelassenheit zurück oder denken Sie manchmal, ich habe mich irgendwie komplett verrannt oder spielt es irgendwie keine Rolle mehr?
Heitere Gelassenheit ist wahrscheinlich das Richtige. Also wer macht denn nicht irgendwelche Sachen mit 16, 17, 18, die ihm in späteren Lebensjahrzehnten befremdlich vorkommen? Deswegen muss ich immer mit dem Kopf schütteln, wenn man Leuten irgendwas vorhält, was sie mit 16, 17, 18 Jahren gemacht haben. Okay. Da ist man noch nicht voll zurechnungsfähig. Ich sage das von mir selbst, das darf ich ja. Und ich habe aber den Verdacht, dass es bei anderen auch so ist.
Über die beiden Kolumnen, die Sie regelmäßig einmal die Woche machen, haben wir gesprochen. Die nächste steht jetzt für die Zeit an. Sind Sie jemand, der, was die Auswahl an Themen angeht, außerordentlich flexibel ist bis zum Schluss? Oder wie würden Sie sich da selber einsortieren?
Ja, ich entscheide oft erst über das Thema, nachdem ich mich an den Computer gesetzt habe. Ja. Ich gucke dann rein in den Bildschirm hinein und warte, bis der mir was sagt. Mach dies, mach jenes. Ja. Es gibt 1000 Methoden bei Autoren. Manche gehen im Wald spazieren. Von Axel Hacke weiß ich zum Beispiel, meinem Kollegen, der bei der Süddeutschen Zeitung im Magazin schreibt, dass er auf langen Spaziergängen seine Kolumne fast ausformuliert hat. Und dann setzt er sich hin und schreibt die in einer halben Stunde runter, weil er sie schon im Kopf hat. Ich bin das exakte Gegenteil davon. Ich weiß gar nichts, bevor ich anfange zu schreiben. Und dann kämpfe ich mich halt so von Satz zu Satz voran.
Das heißt, Sie haben auch kein Konzept? Sie wissen nicht, wenn Sie anfangen, wie Sie dann auch aufhören werden?
Nein, gar nichts. Ja. Okay. Das entwickelt sich dann alles währenddessen. Das hat zur Folge, dass ich überhaupt keine Aussage über die Dauer dieses Schreibprozesses machen kann. Es kann also recht schnell gehen, das heißt so 2-3 Stunden. Es kann mich aber auch den gesamten Tag in Beschlag nehmen.
Kennen Sie auch das Gefühl, was wegschweißen zu müssen, weil es den eigenen Ansprüchen nicht genügt?
Ja, das kenne ich gut. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe Wochen, in denen ich erst beim dritten Anlauf, beim dritten Thema, bei der dritten Kolumne wirklich zu Potte komme. Aha. Ich finde, man muss in der Lage sein, Zeug wegzuschmeißen, weil nicht alles, was aus dem eigenen Hirn herausströmt, ist automatisch so, dass man es anderen Leuten zumuten kann.
Gibt es Themen, die Sie weglassen? Ich frage deshalb, weil es beispielsweise Satiriker gibt, die sagen, also mit dem Thema Islamismus beschäftige ich mich auf satirische Art und Weise nicht, da ist schon zu viel passiert.
Ich finde, es darf im Grundsatz keine Tabus geben. Wir haben schon mal über Humor gesprochen im Laufe dieses Gesprächs. Es gibt kein Thema, das für humoristische Behandlung grundsätzlich ungeeignet wäre. Es gibt auch kein Thema, über das ich aus grundsätzlichen Erwägungen heraus überhaupt nicht schreiben würde. Ja. Ich würde immer irgendwie einen Zugang finden, versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen mir und jedwedem Thema.
Würden Sie heute nochmal Journalist werden wollen?
Nein.
Warum nicht?
Nein, also ich glaube, ich glaube, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, die anarchistischer, weniger geregelt war, der es viel mehr Freiräume gegeben hat und die Debatten über Identität und über Gender und über alte weiße Männer, das haben wir auch alles schon angeschnitten. Ich glaube, wenn ich jetzt heute ein junger weißer Mann von 20 wäre, würde ich sagen, ach, machst du doch lieber auf Ibiza eine Strandbar auf oder so etwas.
Die in Corona-Zeiten allerdings auch dann eingehen wird.
Ja. Ja, also, aber es können ja auch nicht alle Ärzte werden. Also ich würde irgendwas anderes machen. Ja.
Okay. Aber die Frage stellt sich ja zum Glück für Sie so.
Nicht mehr.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Harald Martenstein. Morgen kommt einer, den Sie kennen, der 20 Jahre die Berlinale verantwortet hat, Dieter Koslick.
Dieter Koslick ist ein wunderbarer Mensch, sehr, sehr unterhaltsam. Sie werden Ihren Spaß mit ihm haben und ein toller Koch. Fragen Sie ihn nach seinem Lieblingsrezept für Kutteln.
Das werde ich machen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.